Hart gecheckt. Der OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu Hart gecheckt, dem OVB Star Bulls Podcast. Mein Name ist Thomas Neumeier von der OVB Sportredaktion. An meiner Seite Marco Alexic, unser OVB Sportvolontär. Servus.
Hi, servus.
Das Eis ist abgetaut, der Spielbetrieb ruht, nicht aber hart gecheckt, denn wir machen auch im Sommer weiter. Siehe unsere letzten beiden Folgen mit Philipp Gruber. Wer die verpasst hat, reinhören. Unser Rosenheimer NHL-Torhüter, sehr, sehr interessant. Und auch die heutige Folge wird sehr interessant, denn unser heutiger Gast ist auch hochkarätig und auch er ruht im Sommer nicht. Für ihn geht's da richtig los. Wir begrüßen bei Hartgecheckt ganz herzlich den Geschäftsführer der DEL2, René Rudorisch. Servus, hallo.
Ja, hallo.
Bei uns ist es Tradition, dass der Gast sich selbst mit zwei, drei Sätzen vielleicht kurz vorstellt und wir freuen uns drauf.
Ja, stelle ich mich vor. Name ist schon mal richtig, René Rudorisch. Bin Geschäftsführer der DEL2 und das seit 2014. Habe selber persönlich keine wirkliche Eishockey-Vergangenheit, in der Form, dass ich eben nie Eishockey gespielt habe. Ab und zu versuche ich es, aber es sieht nicht wirklich wie Eishockey aus, meine ich. War allerdings vor meiner Zeit in der DEL2 fast 13 Jahre am Standort Grimmitschau tätig, 7 Jahre davon als Geschäftsführer. Insofern schon sehr, sehr verwurzelt mittlerweile mit der Sportart und habe die Sportart extrem lieben gelernt, habe selber früher Fußball gespielt, habe eher eine Fußballerfamilie insofern aber trotzdem sehr stark im Sport verwurzelt und konnte mir halt nach meinem Studium in Verbindung mit Grimmitschau so ein bisschen einen Traum erfüllen, nämlich im Sport wirklich auch zu arbeiten.
Nimmt uns schon einige Themen weg fast mit den Informationen. Wir haben zu Beginn bei unserem Podcast so normal eine Starting Six, das sind so 6 Entweder-Oder-Fragen. Diesmal verändern wir unsere Starting Six ein bisschen und dann stellen wir gleich mal die Themen für die nächsten Podcast-Minuten vor. Wir bitten Sie, folgende Sätze einfach zu vervollständigen. Der Auf- und Abstieg im deutschen Eishockey ist
unverzichtbar.
Dass mit Regensburg ein Club den Titel geholt hat, der nicht aufsteigen kann, ist
das Geilste am Sport und zeigt die Unberechenbarkeit des Sports.
Die Entwicklung der DEL2 in den letzten Jahren.
Aus meiner Sicht sehr erfolgreich und vor allem dank der Arbeit an den Clubs auch ja, wirklich schon auch eine Erfolgsstory.
Im Vergleich zu anderen europäischen Eishockey-zweiten Ligen ist die DEL2
die zuschauerstärkste auf jeden Fall.
Der Wiederaufstieg von Rosenheim war für die DEL2
ein wirklicher Segen und das spiegelt sich natürlich vor allem in unseren Zuschauerstatistiken wider und an dem, was man hier am Standort erleben kann, nämlich unheimlich viel Atmosphäre und Stimmung.
Meine Vision für die Liga in den nächsten 3 Jahren ist,
dass wir weiter wachsen als gesamter Verbund, dass wir noch mehr Reichweite erzielen können als Liga, auch mediale Reichweite und darüber den Clubs helfen, wirklich mehr Erlöse für den Sport zu generieren.
Sie haben es kurz angesprochen, Sie kommen eigentlich vom Fußball. Wie war das denn so, der junge René Rudorisch als Fußballer?
Ja, wild. Würden jetzt Kumpels oder Mitspieler von mir zuhören, die würden, glaube ich, alle ganz schön schmunzeln. Also ja, ich bin, wie gesagt, im Fußball groß geworden. Habe ehrlich gesagt bis letztes Jahr im September noch Fußball gespielt, bis ich mir dann einen dritten Kreuzbandriss zugezogen habe und seitdem beide Knie so ein bisschen kaputt habe und deswegen Fußballplätze aktuell meide, zumindest aktiv als Spieler.
Welche Position, wenn ich fragen darf?
Unterschiedlich. Ich bin groß geworden im Nachwuchs als rechter Verteidiger, also so der kernige Typ. Ja. Bin dann kurzzeitig ausgeflogen vorne in den Sturm, aber dann hauptsächlich im Herrenbereich im Mittelfeld. Viel zentral gespielt, Spielmacher, also so am Rande des Spielmachers, sage ich mal, Sechserposition. Aber das, was ich manchmal hier auch von der Liga erfordere oder von unseren Trainern oder auch Spielern manchmal im Umgang mit Schiedsrichtern und so weiter, setzt bei mir leider auf dem Fußballplatz auch so ein bisschen aus. Insofern kann ich Sportler ganz gut nachvollziehen und weiß auch, dass ich mich da selber oftmals mehr disziplinieren müsste. Aber man ist halt absolut sportfanatisch und will gewinnen, wenn man Sport betreibt. Und das ist so ein bisschen ein Gen, was auch in mir steckt.
Wie sind Sie dann zum Eishockey gekommen?
Über mein Studium, also der Ursprung war natürlich, ich studiere Sport und bin dann Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender eines Bundesligisten im Fußball. Dass das natürlich nicht ganz so einfach ist, ist auch klar. Nein, also über ein Sportstudium letztendlich war schon vor Beginn meines Sportstudiums in Kontakt getreten mit Grimmitschau als Club. Kannte ich vorher auch nicht, weil wir haben 40 Kilometer von Grimmitschau entfernt gewohnt. Eishockey gab es bei uns nicht wirklich. Und ich habe dann eigentlich so mit 17, 18 Jahren, als ich fahrtüchtig war, die Eishockeysportart kennengelernt als Fan. War dann regelmäßig auch in Grimmitschau und auch während meines Studiums immer von Leipzig dann nach Grimmitschau gefahren. Und über die Geschichte eigentlich dann irgendwann überlegt, Mensch, eigentlich Fußball ist zwar schön, aber ich mache mal ein Praktikum im Eishockey und schau mal, wie das in Grimmitschau da so läuft. Und vielleicht ist das sogar fast die interessantere Sportart für mich. Ja. Und so ging es am Ende los.
Jetzt waren es 13 Jahre in Grimmitschau in der Tätigkeit. Wie blicken Sie heute auf den Standort?
Ja, definitiv begeisternd. Ich meine, Grimmitschau hat jetzt eine super Saison hinter sich, was die letzte Saison anbelangt. Sehr erfolgreich, aber ich glaube auch insgesamt die Entwicklung in den letzten Jahren war sehr, sehr positiv. Und natürlich schaut man da immer noch ein bisschen genauer hin, weil man die Strukturen kennt, man kennt die Leute, die handeln sind. Man kennt das Umfeld, die Fans, wie fanatisch sie sind. Und insofern ist das schon immer so ein bisschen ein besonderer Standort, den man schon verfolgt. Und ich denke auch in den 13 Jahren haben wir auch vieles durch, von einer Fastpleite, die wir abwenden konnten am Standort, wo wir den Club erhalten haben, dann die GmbH ausgegliedert, völliges Neuland betreten letztendlich in Grimmitschau. Und da waren schon fantastische Storys dabei, auch die NHL-Spieler, die wir da in Grimmitschau hatten zeitweise. Also es war eine absolut geniale Zeit, für mich auch prägende Zeit, weil man sich unheimlich in dieser Sportart dort entwickelt hat in dieser Zeit. Und insofern, ja, ist auch jetzt nach wie vor ein sehr positiver Eindruck vom Standort bei mir.
Wir hatten auch Daniel Buchelli bei uns im Podcast und der hat dann auch von der Zeit erzählt und hat gesagt, eben die NHL-Spieler, das war auch für ihn als Mitspieler eine andere Sportart, was die gemacht haben.
Definitiv und auch vom ganzen Umfeld her total verrückt, ne? Weil die Fans waren natürlich alle interessiert und wir hatten sofort volle Stadien, eine ganz besondere Stimmung auch, weil alle sich so ein bisschen auf die drei Stars da eingeschossen hatten und sie verfolgt haben in den Spielen, wo sie bei uns tätig waren. Also war außergewöhnlich und überhaupt in Kontakt mit solchen Spielern zu kommen, war ja auch für uns was ganz Außergewöhnliches. Also gab es viele, viele positive Episoden, muss ich sagen.
Ja, 13 Jahre in Grimmitschau, jetzt genau 10 Jahre sind Sie Geschäftsführer der DL2. Wie blicken Sie auf die 10 Jahre zurück?
Ja, ähnlich wie auf die Zeit in Grimmitschau, muss ich sagen. Es war schon so erwartet, dass die Liga ja 2013 so ein bisschen neu ins Leben gerufen wurde, sich neu erfunden hat. 2014 bin ich dann in die Liga gewechselt und wir wussten alle, es gibt viel zu tun, um die Liga weiterzuentwickeln, auch das Thema Auf- und Abstieg einzuführen, an die DEL näher ranzurücken, sich generell zu professionalisieren. Und all das haben die 10 Jahre auch wiedergespiegelt. Also es war eine unheimlich große Fläche an Themen, die bearbeitet werden konnten. Gott sei Dank, muss ich sagen, sind wir eine extrem gute Einheit geworden als Liga. Das heißt, die Clubs und Gesellschafter stehen wirklich gut zusammen. Wir haben viele konstruktive Diskussionen, nicht so ein Gegeneinander, sondern wirklich eine Geschlossenheit. Und das hat es mir am Ende auch ermöglicht, weil man auch viel Vertrauen gegeben hat, Dinge zu entwickeln, die einem so in den Kopf gegangen sind, wo man gesagt hat, das wäre gut für die Liga, so wollen wir uns nach außen darstellen, das wollen wir intern umsetzen. Insofern war das eine spannende Zeit bisher und ich glaube, wir haben auch wirklich viel erreicht.
Es waren harte Jahre oder extrem viele harte Geschichten dabei. Also es ist ja ums Miteinander mit der DEL gegangen, es ist um Auf- und Abstieg, die Möglichkeiten. Dann waren ja in den 10 Jahren war die Corona-Situation. Was waren denn die größten Herausforderungen und was war denn die größte Errungenschaft?
Also ich glaube, jeden, den man fragt, der am Sport arbeitet, vor allem auch, klar, logischerweise in unserer Liga, ich glaube, die Corona-Zeit war schon mit die anspruchsvollste, die wir überhaupt hatten. Es war eine Phase, die ja keiner kannte, es konnte sich keiner drauf einstellen. Von heute auf morgen war die Welt eine ganz andere. Und gerade wir im Sport, mehr im Entertainment-Bereich natürlich angesiedelt, stand schon die Frage im Raum, wie geht's mit uns weiter? Wir haben ein Jahr komplett ohne Zuschauer gespielt oder fast komplett. In der Endrunde durften ein paar Zuschauer wieder rein. Aber wir wissen ja, dass unsere Sportart von den Zuschauern lebt. Auch die ganzen Vermarktungspotenziale natürlich im Wesentlichen über die Reichweiten und Zuschauer in den Arenen funktionieren. Und eine lange Zeit wusste keiner wirklich, ob das gut geht, ob wir die Clubs erhalten können, ob wir als Liga stabil bleiben. Insofern war das mit Sicherheit die anspruchsvollste Zeit. Die größte Errungenschaft für uns in der Gesamtentwicklung, muss man ganz klar sagen, ist der Auf- und Abstieg, ja. Weil eben es schwierig war im Vorfeld, wo es ihn nicht gab, die Liga wirklich mit Leben zu füllen und eine gewisse Vision als Liga, aber auch für den Club aufzubauen. Insofern ist das schon eine wesentliche Errungenschaft für uns gewesen, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich Clubs eben aufsteigen zu lassen über den sportlichen Weg.
Sie haben ja den Überblick über die Vereine oder Gesellschaften. Mit der Corona-Situation, jetzt waren ja auch in der letzten Zeit immer noch mal mit Hilfen, die zurückzuzahlen waren. Ist man jetzt da komplett über den Berg oder kommt da noch was auf die Vereine zu?
Na, wir sind noch nicht über den Berg. Wir sind insofern über den Berg, dass wir die Zeit überstanden haben und in der Zeit auch Gott sei Dank keine Clubs verloren haben. Die Schlussabrechnungen laufen allerdings noch. Das gestaltet sich ein bisschen komplizierter im Nachgang, als wir das am Anfang gehofft haben, weil auch im Nachgang ein paar Kriterien oder Richtlinien auch verändert worden sind von Seiten des Staates in der Betrachtung dessen, wie es bewertet wird und vielleicht wie auch Zurückzahlungen berechnet werden. Das muss man jetzt mal abwarten. Ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch 2 Jahre brauchen, um komplett durch zu sein, weil das auch rechtlich nochmal bewertet wird an der einen oder anderen Stelle. Ich hoffe aber, dass die Politik sich schon auch im Wesentlichen darauf besinnt, was der Ursprung der Hilfen war, nämlich die Clubs zu unterstützen und vor allem durch diese Zeit zu bringen. Und es bringt jetzt relativ wenig, zu engstirnig diese Hilfen wiederum jetzt zu bewerten und wieder rauszuziehen aus den Clubs, weil sie waren zwingend notwendig. Ja. Sie sind auch verwendet worden für den Sport, damit es uns eben auch heute noch gibt. Und insofern ist natürlich jetzt das Problem, wenn jetzt Größenordnungen da wieder aus den Clubs herausgezogen werden, dann ist die Existenz eben jetzt gefährdet. Und das wäre eine nachgelagerte Schwierigkeit, die wir, glaube ich, alle nicht brauchen. Und ich hoffe, dass man da gute Wege findet, sodass die Clubs auch, wenn es Rückzahlungen gibt, diese handeln können und entsprechend da nicht an der Existenz oder in der Existenz bedroht sind.
Im Blick auf die restlichen europäischen zweiten Ligen, der Zuschauerschnitt ist der größte in der DL2. Wo ist die Liga aber sportlich?
Das ist schwierig zu sagen. Wir haben keine so vielen Vergleiche ligaübergreifend oder europäischen Vergleiche. Ich glaube, dass Zuschauerzahlen immer eine gute Kennzahl sind, auch was Wirtschaftlichkeit angeht. Und ein bisschen, klar, kann man ja die Ligen schon einordnen, wenn man sich mit den Clubs beschäftigt, die dort spielen. Ich glaube, ganz ehrlich, ohne es 100% genau zu wissen, aber ich glaube, dass wir die umsatzstärkste zweite Liga sind im europäischen Eishockey, weil zum einen haben wir eben die höchsten Zuschauerzahlen, zum anderen, wenn ich sehe, wie wir intern gewachsen sind mit unseren ganzen wirtschaftlichen Kennzahlen und ab und zu bei internationalen Kongressen das auch ein bisschen so abgleichen im Gespräch, dann staunen doch viele, was wir mittlerweile erreichen mit unseren Clubs. Und ich denke, wir haben jetzt nicht die Zahlen final, aber wir werden erstmalig wahrscheinlich auch weit über 50 Millionen als 14er Liga erlösen. Und da träumen viele davon. Und ich sage mal, der größte Konkurrent für uns ist Schweden im Zweitligabereich, was die Zuschauerzahlen angeht. Und ich denke auch, was das Wirtschaftliche angeht. Alle anderen zweiten Ligen im Eishockey in Europa sind in dem Sinne keine Gefahr, also mit Anführungsstrichen, weil zum einen die Zuschauerzahlen deutlich geringer sind und damit bin ich überzeugt, auch die Umsatzerlöse.
In der abgelaufenen Saison war die DEL2 höchst spannend, höchst ausgeglichen. Es war der Kampf um Platz 10 sehr, sehr spannend, auch um die Plätze davor. Da hat man gesehen mit den Viertelfinals, die alle ins Spiel 7 gegangen sind. Kann man von der stärksten zweiten Liga aller Zeiten sprechen?
In der letzten Saison auf jeden Fall. Und ich glaube, wir haben vielleicht die nächste stärkste zweite Liga nächstes Jahr. Also es ist wirklich schwer einzuschätzen. Fakt ist, die Entwicklung hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren schon immer weiter abgezeichnet. Die Liga ist immer mehr zusammengerückt, unabhängig davon, dass trotzdem Etats ja durchaus auch weit auseinander liegen können. Der sportliche Wert, den wir aufgebaut haben in den letzten Jahren, der wurde immer stärker letztendlich. Und letztes Jahr war absolut fantastisch. Nicht nur die Hauptrunde, die so extrem umkämpft war, sondern eben, wie schon gesagt, ein Playoff-Viertelfinale, wo alle 4 Partien in Spiel 7 gehen, 2 davon sogar noch in die Verlängerung. Die zeigen eigentlich ganz deutlich, wie wirklich ausgeglichen die Liga ist. Und das macht unheimlich viel Spaß zuzuschauen. Das ist für die jungen Spieler, die wir in unserer Liga haben, extrem wirkungsvoll und wichtig, weil die entwickeln sich so natürlich auch am stärksten weiter. Insofern tolle Geschichte und wirklich starke Liga. Und wie gesagt, auch nochmal sportlich zu vergleichen mit dem Ausland. Ich denke schon, dass wir uns mittlerweile mit einer zweiten schwedischen Eishockey-Liga auch sportlich sehr gut messen können. Wir brauchen uns da, glaube ich, nicht verstecken. auch zu den anderen, glaube ich, haben wir mittlerweile wirklich einen guten Stand, weil wir sehen ja, was für Spieler auch aus dem Ausland letztendlich in die DEL2 kommen, die gegebenenfalls eben nicht in die anderen zweiten Ligen gehen.
Also definitiv ausgeglichen die Liga, sieht man auch daran, dass Regensburg Meister geworden ist. Also eine Cinderella-Story sozusagen. Der Aufstieg wurde blieb ihnen leider verwehrt am Ende.
Ja, das ist natürlich dem grundlegend geschuldet. Und das ist ja auch jedem bekannt letztendlich, welche Kriterien zu erfüllen sind, um eben aufsteigen zu können in die DEL. Für die Zukunft können sie natürlich aufsteigen, weil an sich ist ja jetzt die Kriterien ein bisschen verändert worden. Auch aus meiner Sicht schon zugunsten zumindest der Arenen in der DEL2. Und insofern kann natürlich auch Regensburg zukünftig aus meiner Sicht den Antrag stellen, aufzusteigen, weil die Arena das hergibt. Wirtschaftlich muss es natürlich jeder Club für sich selber bewerten. Und da darf man natürlich auch nicht gleich zu große Sprünge machen, weil ein Aufstieg auch gewisse Risiken mit sich bringt. Insofern schade, dass wir einen Meister haben, der eben nicht diesen Weg gehen kann. Aber wir unterliegen dem Sport. Und wenn eben am Ende die Eisbären Regensburg mit einem hervorragenden sportlichen Konzept sich durchsetzen gegen die Kassel Huskies, dann sind sie verdient Meister. Und dann gibt es eben auch in dem Jahr keinen Aufsteiger.
Der Auf- und Abstieg nach unten klappt seit Jahren aus der Oberliga nach oben in die DL2. Da ist bis auf Deggendorf jeder Aufsteiger jetzt drin geblieben. Ist da der Unterschied gar nicht mehr so groß oder hat die Oberligaspitze so sehr nachgezogen in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube zum einen, dass die Oberligaspitze schon nachgezogen hat in Punkten. Das haben wir ja gesehen mit Regensburg zum Beispiel, wie schnell man auch vor allem das Potenzial eines Aufstiegs umsetzen kann in sportlich Ankommen DEL2 und relativ schnell darauf sogar mehr Potenzial für den Sport aufzubauen. Insofern, ja, glaube ich schon, dass die Oberliga sich dort in der Spitze auch gut entwickelt. Ein bisschen bedenklich ist für uns immer die Entwicklung der Oberliga-Breite, weil natürlich ist klar, wenn du jedes Jahr einen Aufsteiger hochziehst, brauchst du in den Folgejahren natürlich auch wieder Potenzial für gute Aufsteiger, die in der Lage sind, DEL2 zu spielen. Und hier hoffen wir schon, dass die Oberliga sich auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr entwickelt und vielleicht auch kleinere Clubs mehr noch mitnimmt, um sich zu entwickeln. Weil an sich braucht keine Angst haben vor einem Aufstieg in die DEL2 und selbst wenn es eben nur ein Jahr wie Deggendorf ist, nur reicht, dann geht man wieder in die Oberliga. Insofern müssen wir uns dem beugen und wollen natürlich dort auch die Oberliga weiterentwickeln.
Letztes Jahr waren die Starbulls neu in der DEL2. Wie wirkt der Standort Rosenheim auf die Liga?
Ja, sehr positiv. Wir kennen ihn ja schon, war ja schon Bestandteil der zweiten Liga und ist zu Recht aus meiner Sicht, wenn es auch viele Jahre gedauert hat, auch wieder aufgestiegen in die DEL2. Wer sich mit dem Standort insgesamt beschäftigt, der muss schon klar sagen, das ist ein Zweitliga-Club mindestens mit Potenzial für mehr, das sage ich auch ganz offen. Wenn man hierher kommt zu den Spielen und sieht, was hier für eine Kulisse ist. Ich glaube, es gab nicht ein Spiel dieses Jahr unter 3.000 Zuschauern. Also insofern aller Ehren wert. Und man sieht, wie diese Region hier und vor allem auch der Standort den Eishockeysport lebt. Und deswegen, wir blicken da sehr positiv drauf und freuen uns, dass Sie wieder zu unserer Familie gehören.
Wie haben Sie als Gast, als Zuschauer die Stimmung in Rosenheim erlebt?
Ja, fantastisch. Ich weiß gar nicht genau, ob ich war zweimal, glaube ich, hier, hoffe ich zumindest. Also dieses Jahr war es ein bisschen schwierig bei mir mit den Spielen, das gut zu verteilen auf die Clubs. Aber ich kann mich sehr gut an die Besuche hier erinnern und es ist eine phänomenale Kulisse und ich finde nach wie vor auch diese Arena wirklich sensationell, weil sie eben die steilen Zuschauerränge hat, weil wenn sie voll besetzt ist, auch richtig gut aussieht. Und jetzt fällt es mir auch ein, ich war gegen Landshut hier zum Beispiel, also klar, Derby-Charakter noch, Derby-Stimmung war auch besonders. Also insofern ein wirklich toller Eishockey-Standort, den man jederzeit auch besuchen kann. Ja.
Die Starbulls haben dann die Playdowns im neuen Modus für sich entschieden. Wie ist Ihr Fazit im neuen Modus?
Ja, es gibt ja immer zwei Betrachtungen, die wir immer anregen aus Ligasicht, was den Modus angeht. Zum einen, wie ist die Wirkung in der Hauptrunde? Und das war ja für uns eigentlich das Wesentliche, warum wir überhaupt drüber nachgedacht haben, ob wir da Richtung Abstieg was modifizieren müssen. Für uns ist wichtig, dass die Hauptrundenspiele möglichst bis zum Ende unterm sportlichen Wert stehen. Und es ist natürlich schon so, und das ist auch keinem zu verübeln, wenn du unabhängig vom Tabellenplatz am Ende in der Endrunde gehst und gleiche Bedingungen hast wie der Elftplatzierte, der bis zum letzten Spieltag möglichst um den Einzug in die Pre-Playoffs kämpft. dann die gleichen Voraussetzungen hast als ein Club, der vielleicht schon Mitte Januar sagt, du, das reicht nicht mehr für Pre-Playoffs, jetzt konzentrieren wir uns ausschließlich auf den Klassenerhalt, was legitim ist, sorgt das aber automatisch dafür, für mein Dafürhalten zumindest, dass man eine gewisse Wettbewerbsverzerrung reinbekommt in die letzten Spiele, weil unter Umständen kämpfst du halt nicht um die Punkte, sondern du versuchst, die Mannschaft fit zu bekommen, du versuchst, ein Spielkonzept vielleicht nochmal zu ändern, aber die Punkte an sich sind nicht so wichtig. Und insofern hat der neue Modus schon dazu beigetragen, dass die betroffenen Clubs versucht haben, eben den entsprechenden Tabellenplatz zu erreichen, um eine einfachere, ich sag mal, Playdown-Runde spielen zu können, um den Klassenerhalt möglichst gleich zu schaffen. Und da hat schon die Rolle erfüllt. Und direkt in den Playdowns dann wiederum habe ich jetzt auch nicht so viel Negatives festgestellt. Ich meine, Dresden hat gezeigt, dass trotzdem, dass man eigentlich ein Spiel mehr gewinnen muss, trotzdem sich durchsetzen kann, wenn man es über einen sportlichen Weg schafft. Und auf der anderen Seite haben die Rosenheimer natürlich gezeigt, aus meiner Sicht durchaus auch legitim und zu Recht, dass man eben als besser platziertes Team relativ schnell natürlich seine Playdown-Runde gegen den Tabellenletzten gewinnen kann. Insofern sind schon die Maßgaben erfüllt. Ob das eine Fortsetzung findet und ob das ein Modus ist, mit dem sich auch die Gesellschafter alle auf Dauer anfreunden können, das werden wir sehen, das werden wir sicherlich diskutieren.
Ich würde sagen, ich war ja eigentlich ein bisschen skeptisch und Rosenheim hat es profitiert davon. Es gibt meiner Ansicht schon die Argumente dagegen, aber es entscheidet dann die Gesellschafterversammlung, oder?
Das ist jetzt definitiv
nicht ist eine Entscheidung irgendwie aufoktroyiert.
Nein, das ist definitiv eine Entscheidung der Clubs und die Clubs müssen sich damit auch in gewisser Weise wohlfühlen. Und insofern werden wir dafür und wieder abwägen. Und ich als Liga, wie gesagt, meine Hauptprämisse ist tatsächlich die Hauptrunde, weil umso enger die Hauptrunde ist, wie wir das letztes Jahr auch erlebt haben, umso wichtiger sind auch die letzten drei Wochenenden noch, ob ich da Punkte holen kann, ob ich keine Punkte holen kann. Und da soll es nicht davon abhängig sein, spiele ich nochmal gegen den Tabellenletzten oder Vorletzten oder spiele ich nur noch gegen einen Zehntplatzierten, wie auch immer. Wir brauchen dort einen sportlichen Wert bis zum Schluss, weil ansonsten kriegen wir da eine Unschärfe rein, die wir auch für die anderen Platzierungen, ob Heimrecht oder nicht Heimrecht, Pre-Playoff, nicht Pre-Playoff, die wir dort nicht brauchen.
Auf jeden Fall gibt es Änderungen in Sachen Sicherheit. Der Halsschutz wird jetzt verpflichtend und die Flexbande wird es auch in Zukunft. Können da alle Vereine mitziehen?
Müssen. Also Halsschutz ist für uns kein großes Diskussionsthema gewesen. Ich glaube auch im generellen europäischen Eishockey, was ich so wahrnehme, ist es kein Thema, weil ich glaube, wenn wir zum einen sehen, welche Gefahren die Sportart ja trotzdem mit sich bringt, und auf der anderen Seite wissen, dass es gewisse Schutzmechanismen gibt, die zumindest einen Großteil solcher Situationen auch hätten vielleicht vermeiden können, dann ist außer Frage, dass du natürlich pro dieser Schutzmechanismen am Ende auch das Thema umsetzen musst. Und insofern ist das sicherlich ein Thema, wo sich die Clubs halt drauf eingestellt haben und das für die neue Saison kommen wird. Was die Flexbanden angeht, gibt es natürlich für und wieder immer wieder auch zu diskutieren, weil letztendlich ist es trotzdem ein Bandensystem, was im unteren Bereich ja auch starr ist. Ist aber gerade im oberen Bereich, wo wir relativ viel über Gehirnerschütterungen reden, wo wir oftmals mit Schulter-Exgelenksprengungen sprechen und wirklich Langzeitausfälle im Spielerbereich haben, ist das sicherlich auch ein Thema, was notwendig ist, weil man sieht es halt in Studien, dass die Verletzungsanfälligkeit gerade im Oberkörper deutlich geringer ist. Und insofern haben wir uns da gemeinsam verpflichtet, aber das schon vor vielen Jahren, bis zur Saison 25/26 unsere Arenen umzurüsten. Und das ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind und da arbeiten momentan alle Clubs dran.
Was auch immer wieder vorkommt, sind Gesichtsverletzungen und die Spieler spielen ja mit Halbvisier. Ist das vielleicht auch eine Überlegung, in Zukunft dann aufs Vollvisier zu gehen sogar?
Eine Diskussion, die wir auch immer wieder haben und führen. Auf unserer Seite ja zumindest nicht abschließend betrachtet, weil eben wir doch immer wieder hören und das auch mitbekommen, dass der Spielerbereich sich schon eher davon so ein bisschen verwehrt und gar nicht so auf diesen Vollschutz im Gesicht am Ende abzielt, beziehungsweise den als vorteilhaft für sich empfindet. Muss man aber sicherlich auch irgendwann nochmal die Diskussion aufmachen und mit dem Spielerbereich sprechen, was man dort für möglich hält zumindest. Und auf der anderen Seite ist es schon so, also gerade diese Verletzungen, die wir im Halsbereich gesehen haben, sind halt am Ende noch stärker, also wirklich lebensbedrohlich, wie wir das ja festgestellt haben leider. Eine Gesichtsverletzung kann das im Zweifel auch sein, aber in erster Linie ist es schon eher eine andere Verletzung und das Halbvisier ja zumindest den Augenbereich durchaus schützt. Insofern muss man es diskutieren. Momentan ist es in dem Sinne für die Verpflichtung kein Thema. Wobei, und das muss man auch sagen, und das war ja auch die Diskussion im Halsschutz, es spricht überhaupt nichts dagegen, dass ein Spieler auch einen Vollgesichtsschutz entsprechend umsetzt. Wir haben ja mittlerweile auch, muss man dazu sagen, ein, zwei Spieler durchaus in den Teams, die das für sich erkannt haben und gesagt haben, ich spiele mit so einem Vollschutz. Mhm. Das Regelwerk steht da nicht dagegen, genauso wenig wie es dagegen stand, vorher auch schon den Halsschutz zu tragen. Also jeder Spieler kann das an sich für sich durchaus jetzt schon entscheiden. Die Frage ist nur, ob man das verpflichtend wirklich für alle Spieler umsetzen kann und will. Das ist momentan halt strittig.
Gibt es denn Neuigkeiten oder neue Änderungen für die kommende Saison, die ja von den Fans sofort gemerkt werden, die das Spiel oder die Ausrüstung oder Spielrhythmus betrifft?
Wir sind noch in abschließenden Diskussionen, also ganz durch sind wir nicht. Von Seiten der IHF haben wir jetzt auch noch nicht die finale Vorlage, was sich vielleicht im IHF-Regelbuch ändert, wobei großartige Veränderungen, die jetzt auch eine besondere sichtbare Wirkung erzielen, werden wir, glaube ich, nicht haben. Wir diskutieren verschiedene Themen, wie den Umgang auch mit den Schiedsrichtern, beziehungsweise auch dort, ich sag mal, das in die Länge ziehen von Spielen durch zu viel Diskussionen auf dem Eis. Man kennt es ja jetzt vom Fußball im Übrigen, bei der Europameisterschaft gibt es ja auch ein Regelwerk dazu neu und das haben wir schon im Januar, Februar bei uns diskutiert während der Saison. Insofern kann es sein, dass wir da ein bisschen gegensteuern wollen. Aber das sind alles Themen, die wir jetzt in den Sommermonaten besprechen und dann auch gemeinsam festlegen. Und insofern wird sicherlich für den Fan die Hauptneuerung bei uns dieses Jahr sein, der neue Streaming-Partner für die Auswärtsspiele vor allem, die live schauen wollen. Und die Möglichkeiten, die sich auch ergeben rund um das Kooperationspaket mit Sportdeutschland TV.
Kommen wir gleich dazu, bloß noch eine Nachfrage. Diese Schiedsrichtergeschichte, die gibt es ja eigentlich schon im Eishockey, oder? Mit der Fläche, wo sie die Schiedsrichter beraten, wo dann eigentlich nur der Kapitän hinfährt. Also im Fußball ist es sehr angenehm und war dringend angebracht. Im Eishockey, ich glaube, dass der Fußball ja da auch ein bisschen das Eishockey zum Vorbild genommen hat, oder?
Ja, das glaube ich schon, wobei wir halt durchaus Tendenzen bei uns in der Liga feststellen konnten in den letzten Jahren, aber auch speziell in der letzten Saison, dass man doch so ein bisschen von den ursprünglichen Umsetzungen bei den Teams abweicht. Also es durchaus deutlich mehr Diskussionen in Richtung der Schiedsrichter gab, auch nicht nur von den Kapitänen, weil wir wollen ja die Kommunikation an sich zur Mannschaft aufrechterhalten, dagegen spricht nichts. Aber das Beschweren über Strafen, das Beschweren über Spielverläufe gegenüber der Schiedsrichter hat schon sehr zugenommen, auch von allen anderen Spielern und teilweise auch von den Trainern, muss man dazu sagen. Und das sind so Tendenzen, die wir, glaube ich, nicht brauchen, auch gar nicht notwendig haben als Sportart. Und hier werden wir mit Sicherheit Mittel und Wege finden, das wieder ein bisschen einzuschränken und dann auf das Niveau zurückzubringen, wie es ursprünglich ja mal gewollt war.
Ist es respektloser geworden?
Ist jetzt zu drastisch will ich es gar nicht gesagt, fassen, ja. Aber es ist schon so, dass wir Tendenzen momentan haben, die uns nicht gefallen und auch dem Schiedsrichter ehrlich gesagt nicht gerecht werden und auch nicht dem, dass wir die Fehlerquote der Schiedsrichter schon genau uns anschauen und natürlich unsere Schiedsrichter auch Fehler machen, aber das ist auch menschlich, die Spieler machen genauso Fehler. Die Fehlerquote aber nicht so hoch ist, dass man dort entsprechend drastisch auch aus normalen Spielerbereichen heraus immer wieder auf die Schiedsrichter zufahren muss, immer wieder Signale liefern muss, vielleicht auch taktisches Mittel einsetzen muss, um da ein bisschen vielleicht auch zu provozieren für die Zukunft. Fakt ist, die Außenwelt nimmt das auch wahr. Wir haben dadurch gewisse Reaktionen auch in den Arenen, die für uns an der Stelle, wie gesagt, nicht angebracht sind. Und dementsprechend ist das schon ein Thema, wo wir ein bisschen das Augenmerk drauf haben werden in der neuen Saison.
Sie haben es vorher gerade schon angesprochen, der Streaming-Anbieter ändert sich. Das sind in Zukunft nicht mehr Spray-TV, sondern Sportdeutschland-TV. Warum der Wechsel und was ändert sich für den Zuschauer?
Ja, der Wechsel fällt durchaus schwer insgesamt. Nichtsdestotrotz haben wir uns trotzdem dazu entschlossen, mit sehr deutlicher Mehrheit diesen Wechsel zu vollziehen. Man muss dazu sagen, wir sind Spray TV unheimlich dankbar für die Entwicklung, die wir mit den Livestreams in den letzten Jahren genommen haben. Es ist ja auch ein Projekt, was eigentlich an Zweitligastandorten ursprünglich mal entstanden ist, woraus sich dann Spray TV als Firma entwickelt hat und mittlerweile ja die Oberliga hervorragend abbildet, genauso wie die DL2 in den vergangenen Jahren. Nichtsdestotrotz, wir hatten eine Ausschreibung, hatten wir jetzt im Dreijahreszyklus gehabt und im Rahmen dieser Ausschreibung haben wir gesagt, wir wollen uns trotzdem am Markt orientieren, was gibt es für Alternativen, was gibt es für Möglichkeiten, auch für Entwicklungspotenziale und dort muss man schon sagen, hat Sportdeutschland TV ein sehr, sehr gutes Angebot abgelegt, zum einen, um die Wirtschaftlichkeit auf Seiten der Clubs weiterhin zu gewährleisten, auch weiterhin in eine positive Richtung zu treiben, was diese Livestream-Vermarktung angeht, zum anderen aber auch Zusatztools, die wir nutzen können im kommunikativen Bereich, wo wir die Chance haben, wirklich mit unserem Spielbetrieb viel weiter noch abzustrahlen. Die Kooperation mit Magenda, dass erstmals unsere Highlights, die Sportdeutschland TV produziert, am Ende bei Magenta sichtbar sind im Rahmen der Eishockeyübertragung der DEL. Das ist für uns ein absoluter Mehrwert und es wird wirklich spürbar sein für den Fan, auch auf den Kanälen der Clubs, weil zukünftig auch dort das Material für TikTok, für YouTube, für Social Media, Facebook, Instagram genutzt werden kann. Und das in einer Art und Weise, wie wir das bisher nicht konnten. Wir werden zu den Spielen zusätzlich eine Live-Statistik haben. Da arbeiten wir gerade dran. Also wir hatten ja bisher die Drittelstatistik, die dann in der Drittelpause eingepflegt worden ist. Ziel ist, dass wir während des Drittels, während das Spiel läuft, wirklich Live-Daten haben, die zusätzlich eben über die Moderation genutzt werden können, die aber auch bei uns auf der Homepage, in der App entsprechend einfließen. Und das alles in Summe sind einfach Mehrwerte, die uns, glaube ich, in den nächsten 5 Jahren sehr viel weiterbringen werden als Liga. Und deswegen mussten wir auch schweren Herzens am Ende die Entscheidung treffen, dass wir Spray TV absagen und am Ende uns jetzt auf die Partnerschaft mit Sport Deutschland TV freuen.
Besteht denn auch die Chance, dass DL2 im Free TV landet?
Ja, durchaus. Das ist ja unser großes Ziel. Wie hoch die Chancen sind, ist natürlich trotzdem schwer zu sagen, weil wir kennen leider Gottes Sportdeutschland und TV-Berichterstattung. Es ist so, dass viele wirklich hochklassige Sportarten eben leider nicht im TV-Bereich sichtbar sind. Das sind wir ja noch ganz gut aufgestellt, gerade über die regionalen Fernsehsender oftmals. Gibt Sportarten, auch die Leichtathletik, Individualsportarten, die finden teilweise gar nicht statt, es sei denn, es ist Olympia oder Weltmeisterschaft. Aber natürlich wollen wir auch mit der neuen Kooperation darauf hinarbeiten, dass es einfacher sein kann, die DL2 auch im Live-TV letztendlich zu zeigen, weil der Produktionsstandort, den wir in den nächsten Jahren hier etablieren, auch die Qualität dessen, was wir nach außen abstrahlen, also in Full HD letztendlich, ist die gleiche Qualität, die die DEL produziert in ihren Arenen. Und das soll es eben ermöglichen, dass wir attraktiv werden, vielleicht auch das ein oder andere Spiel für Magenta unter Umständen und gleichzeitig aber das Produktionsequipment wirklich vor Ort in den Arenen haben, inklusive der notwendigen Internetanbindung, die du heutzutage brauchst. Und dort erhoffen wir uns schon, dass wir zukünftig eben auch für den ein oder anderen TV-Sender und wenn es eben eine Highlight-Produktion ist am Ende, wirklich so interessant werden, weil wir können zukünftig dieses Material bereitstellen.
Im Februar gab es Freiluftspiele in der Skisprung-Arena in Klingenthal. Ist sowas dann für diese Saison oder für die kommende Saison wieder geplant?
Für 24, 25 nicht, weil zum einen natürlich die DEL ihr großes Wintergame macht und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht parallel laufen oder da irgendwie konkurrieren. Wann es wieder so weit sein wird, dass wir die nächsten Event Games haben, ist momentan noch ungewiss. Werden wir auch mit den Gesellschaftern besprechen, wann die nächste Ausschreibung dazu freigegeben wird von Ligaseiten, weil man muss sich ja grundlegend eigentlich darauf bewerben. Fest überzeugt davon bin ich aber, dass es solche Spiele wieder geben wird, weil insgesamt muss man mal wieder sagen, das, was wir mit diesen Spielen erreichen für die Standorte, aber auch für die Außenwirkung der Liga, ist wirklich gut. Wir waren in Klingenthal 2,5 Stunden live, 3 Stunden fast live im Mitteldeutschen Rundfunk mit super Einschaltzahlen. Das heißt, man schafft es wirklich darüber, die Liga zu transportieren und auch mit so einem besonderen Projekt wie dort in Klingenthal in der Skisprungschanze war das, glaube ich, was Einzigartiges und was Besonderes. Und es gibt, das weiß ich aus Diskussionen mit Clubs, durchaus gute Ideen auch schon für die Zukunft. Insofern bin ich da überzeugt, dass wir weiter ähnliche Spiele erleben werden.
Skisprung-Arena ist natürlich was Besonderes. Gibt es denn so einen besonderen Ort, wo Sie sagen könnten, Mensch, da könnte ich mir vorstellen, ein Eishockeyspiel auszutragen?
Ja, es gab ja immer so den Dreiklang, den ich immer mitgesagt habe. Skisprung-Arena ist interessant, ein Biathlon-Stadion mit entsprechender Infrastruktur ist interessant, aber eben auch historische Plätze, die es ja in vielen Städten durchaus gibt. Ich vergleiche es immer, es war jetzt auch wieder Sachsen, also es muss nicht immer Sachsen sein, sage ich auch. Aber gerade das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig hat im Vorfeld einen Riesenplatz, wo ich sage, da ist zwar eigentlich so ein kleiner See angelegt, aber den zugefroren und dort Eishockey zu spielen, mit diesem ganzen Historischen, was das Völkerschlachtdenkmal darstellt, ist eine hervorragende Spielstätte zum Beispiel. Und ich glaube, dass es in vielen Regionen ähnliche Möglichkeiten gibt. Und was wir in Klingenthal gelernt haben, ist, dass natürlich der Aufwand sehr hoch ist, eine Eisarena neu zu konzipieren und zu bauen, aber dass es unter Beachtung gewisser Kriterien funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch der Lerneffekt. In Klingenthal haben wir ein bisschen Lehrgeld dafür bezahlt am Ende. Aber vom Großen und Ganzen können wir sagen, dass sowas gelingen kann. Und insofern können sich auch die Clubs entsprechend Gedanken machen, wo sich das in ihrer Region anbietet.
Biathlon Arena war nicht so weit weg von Rosenheim.
So genau wollte ich es nicht benennen, aber natürlich ist genau das zum Beispiel so eine Ausrichtung, die hochinteressant ist. Und wie gesagt, da hat jede Region so ein bisschen besondere Plätze, wo ich glaube, dass sowas Sinn machen kann. Eins ist auch klar, wir werden das nicht erzwingen. Ja. Und am Ende ist es wichtig, vor allem der Club, der es am Ende ausführt, muss natürlich auch die wirtschaftliche Stärke und Unterstützung nachweisen können, dass es funktioniert, weil natürlich wollen wir nicht den generellen Spielbetrieb oder generellen Club riskieren darüber. Ja. Aber Projekte haben gezeigt, dass das machbar ist und ich freue mich jetzt zunächst erstmal auf das Wintergame in Frankfurt. Dort hatten wir ja unser Summer Game, das erste Summer Game auf europäischem Boden, glaube ich. Insofern wird es jetzt auch schön zu sehen sein, wie das Ganze im Winter wirkt.
Das deutsche Eishockey ist ja international immer angesehener. Silber bei der WM, Silber bei Olympia. Welchen Anteil hat die DL2 an der Entwicklung?
Ich glaube, dass wir schon unseren Anteil haben, vor allem in der Entwicklung, was betrachtet unsere eigene Liga betrifft. Natürlich muss man klar sagen, einen sehr, sehr großen Anteil hat unsere Nationalmannschaft in den letzten Jahren. Denn das generelle Auftreten, auch das Konzept rund um die Mannschaft und dann natürlich auch die Ergebnisse, die man nachweisen konnten, hat natürlich wirklich für die Außenwelt am meisten Reichweite erzeugt und hat wirklich auch die Sportart nochmal in ein neues Licht gerückt. Das muss man klar sagen. Ich glaube, dass auch generell die Entwicklung der Spielbetriebe DEL, DEL2 wesentlich dazu beiträgt, weil man muss ja auch sagen, ja auch die DEL ist sehr attraktiv, sehr ausgeglichen, sehr spannend, die Stadien sind voll. Also insofern trägt da schon jedes Puzzlestück im deutschen Eishockey seinen Beitrag positiv bei. Und wir sind froh, dass wir unseren beitragen können. Und ich glaube eben durch die mediale Verbreitung immer mehr auch des Spielbetriebs der DEL2 können wir da, glaube ich, in den nächsten Jahren sogar noch zulegen und das kann uns allen letztendlich noch helfen.
Und wenn man nur als Steigbügelhalter für einen Spieler war, mittels einer Förderlizenz?
Ja, und das ist ja das Schöne. Also das ist ja auch, wo wir am Anfang immer ein bisschen belächelt worden sind, diese U21-Förderverträge als Art Einstiegsvertrag in das Profigeschäft für einen jungen Spieler, haben viele am Anfang gesagt, funktioniert nicht, die Spieler werden zwar unter Vertrag genommen, sie werden nicht eingesetzt, die entwickeln sich nicht. Wenn man aber generell mal betrachtet, wer aktuell im erweiterten Kader der Nationalmannschaft ist und sich mit den Spielern mal intensiv beschäftigt, das sind doch die ersten Spieler jetzt schon da, die auch im U21-Fördervertragsbereich bei uns gespielt haben. Mindestens aber Spieler, die in den letzten Jahren die U24 bei uns gespielt haben. Und das wirklich mit wichtigen Einsätzen, mit guter Eiszeit, auch mit Verantwortung in ihren Teams. Und sie haben über uns den Sprung in die DEL geschafft und sind mittlerweile, wie gesagt, entweder im Kader oder im erweiterten Kader der Nationalmannschaft. Und das erfreut uns natürlich, weil diese Tendenzen hatten wir in den letzten Jahren kaum.
Was für die Jungen natürlich vielleicht jetzt schwieriger werden könnte, das neue Einbürgerungsgesetz. Nimmt das den Talenten Platz weg oder ist das ein bisschen jetzt eine negative Entwicklung in den ganzen positiven Trend?
Es ist schon ein Thema, was wir in den nächsten Jahren genau analysieren müssen. Und wir beginnen ja jetzt auch schon, weil wir werden die ersten Tendenzen sicherlich in der kommenden Saison schon sehen. Für mich ist entscheidend, also zum einen können wir gegen gesetzliche Grundlagen natürlich nichts. Also wenn das legitim ist, von staatlicher Seite auch entsprechend befürwortet wird, dann gilt es natürlich auch für uns, diese Spieler eben als deutsche Spieler zu bewerten. Und das werden wir auch tun. Wichtig für mich ist, dass wir nicht zu stark eingreifen in den wirklichen Talentebereich, wie gesagt. Und da speziell eben bei uns im U21-Bereich und vielleicht im U24-Bereich. Und da habe ich zumindest die Hoffnung, da es ja um eine gewisse Aufenthaltsdauer in Deutschland geht, dass zumindest in diesen Bereichen es gar nicht so schnell und so einfach möglich ist, zwingend dort in diesem Alter schon die Einbürgerung in Deutschland zu bekommen. Um hier eben doch tatsächlich erstmal noch weiterhin vor allem den in Deutschland ausgebildeten Spielern die Chance zu geben, sich bei uns im Liga-Bereich weiterzuentwickeln. Schwierig wird sicherlich, ich sage mal, in den Bereichen, wo du vielleicht keine U21-Regel oder keine ausreichend gute U24-Regel hast, gerade mit Blick auf die Oberliga. Ja. Dort glaube ich schon, werden wir deutliche Tendenzen haben und da gibt es ja auch noch so ein paar andere Sehr spannende eingeführte neue Regularien, die ich aus meiner Sicht mit dem, was wir erreichen wollen im Spielbetrieb, nicht verstehen kann, dass eben auch ältere deutsche Spieler mittlerweile junge deutsche Spieler verdrängen können, weil sie als Homegrown-Spieler am Ende die Talenteplätze wegnehmen. Insofern muss man, glaube ich, schon gemeinsam im Dialog sein und in den nächsten Jahren versuchen, mit guten und auch gescheiten Regeln gegenzusteuern, dass es vor allem eben die jungen Deutschen im Alter von 17 bis 21 möglichst nicht verdrängt aus diesen Ligen, sondern eher dort noch mehr reinkommen, um sie besser noch zu entwickeln für die Nationalmannschaft.
Wenn man so das Ganze betrachtet, wie sich es jetzt etwas entwickelt, dann könnte das ja in den nächsten 1 bis 3 Jahren um 40, 50 Spieler gehen. Auch ein Oberliga ausländischer Spieler, der dann eingedeutscht wird, ist ja vielleicht für die DL2 interessant. Und 40, 50 Plätze von DL1 und DL2 ist natürlich schon ein mächtiger Hammer.
Das ist schon so, aber eins dürfen wir trotzdem nicht ganz außer Acht lassen, nämlich die Qualität meiner eigenen Leistung. Also ich sag mal, es wird aus meiner Sicht jeder Spieler trotz allem und noch dazu, wenn er dann als deutscher Spieler auch gilt, natürlich in seiner Qualität bewertet im Vergleich zu anderen Spielern der Kategorie, wo ich ihn einsetzen will. Und das ist sicherlich auch die Botschaft am Ende an den Nachwuchs oder an die Talente, die bei uns sind. Am Ende zählt immer noch die Leistung, die ich selber erbringe. Und deswegen auch da ist es wichtig, dass wir natürlich zum einen in der Nachwuchsarbeit in Deutschland, aber auch in der weiteren Entwicklung dann der Jungprofis viel Wert darauf legen und die Spieler selber viel Wert darauf legen, dass sie sich einfach technisch und qualitativ eben weiterentwickeln, sodass selbst der eingebürgerte Deutsche ihnen den Platz gar nicht wegnehmen können, weil sie einfach besser sind. Und insofern liegt es natürlich auch an jedem selbst, wie stark diese Regelung am Ende Einfluss bei uns nimmt. Und im Idealfall, und das ist ja mein Wunschszenario, sind eben die jungen deutschen Spieler schon so gut, dass man gar nicht jetzt zwingend gucken muss, ist der jetzt schon 3 Jahre hier, muss ich den jetzt einbürgern oder was weiß ich was, sondern kann wirklich mit dem arbeiten, was auch der junge Spieler ist.
Also sehen Sie da keinen Bedarf, dass die Liga vielleicht auf das Gesetz sogar reagiert und was ändert?
Das kann ich aktuell nicht sagen, weil wir wollen die Entwicklung sehen, wie sich es wirklich auswirkt im Sport. Und natürlich werden wir auch keinen Schnellschuss machen, weil am Ende sind schon an der Stelle auch gesetzliche Bestimmungen, die nun mal da sind, ja schwer zu umgehen. Das betrifft ja auch andere Regelungen, die wir haben. Und insofern müssen wir da erstmal kennen, wo sind die Problemfelder, wo gibt es Tendenzen, wo das Ganze Einfluss nimmt und welche rechtlichen Möglichkeiten haben wir überhaupt dann gegenzusteuern?
Wie soll die DL2 in den nächsten Jahren ausschauen? Gibt's da was wollen Sie als nächstes anpacken?
Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall dabei, die mediale Verbreitung deutlich zu erhöhen. Das ist wirklich ein großes Projekt und da bin ich auch gespannt, wie wir da in den nächsten 2, 3 Jahren auch wirklich damit weiterkommen. Weil eins ist natürlich das große Ziel, wir müssen die Liga noch stärker vermarkten. Wir müssen oder wollen die Clubs wirtschaftlich unterstützen, noch stärker in den nächsten Jahren. Und das gelingt eben nur, indem wir wirklich Partner finden, die diese attraktive Liga mit uns gemeinsam weiter gestalten wollen. Und dazu hilft natürlich, das ist auch normal, eben die Reichweite, die du erzielen kannst im Außenverhältnis. Wir wollen weiterhin wirtschaftlich wachsen und stabil bleiben. Große Prämisse, deswegen auch die Lizenzprüfung jedes Jahr mit sehr harten Bandagen. Ich sag mal, das ist aber das, was wir von Anfang an uns zur Pflicht gemacht haben. Und wir wollen natürlich darüber dann weiterhin näher an die DEL heranrücken und möglichst in unserer Liga 6, 7, 8 Clubs haben, die bereit sind und auch das Interesse haben und ihre Arena vorbereitet haben für den Aufstieg. Weil dann wird natürlich der sportliche Wert immer weiter steigen und vor allem auch die sportliche Verzahnung mit Leben gefüllt. Und da wollen wir letztendlich hin.
Das ist Ihre 10. Spielzeit als Geschäftsführer in der DL2. Zum Geburtstag darf man sich was wünschen. Was ist Ihr Wunsch für die nächste Spielzeit?
Allein für die nächste Spielzeit würde ich gar nicht so zwingend Wünsche äußern, weil ich glaube, dass momentan vieles sehr gut funktioniert und da zumindest kurzfristig geschaut auch die nächste Spielzeit uns viel Freude machen wird. Da bin ich echt von überzeugt. Wünschen würde ich mir, dass wir noch stärker innerhalb der Sportart Wege finden, noch stärker zusammenzurücken, auch zusammenzuarbeiten, um wirklich dieses hohe Gut, was die Sportart in sich trägt, auch diese Atmosphäre, die wir in allen Arenen haben und auch das Interesse, was immer mehr steigt, dass wir das gemeinsam noch stärker nutzen, um uns gemeinschaftlich zu entwickeln und da auch viel Blick weiterhin auf den Nachwuchs legen, weil ich glaube, dass wir gerade da an den Nachwuchsstandorten vor allem in den letzten Jahren unheimlich viel Kraft reingesteckt haben, mehr Spieler zu rekrutieren, junge Leute überhaupt an die Sportart heranzuführen. Und wichtig ist jetzt, dass wir geschlossen, und ich sage bewusst das Wort geschlossen, was schon viel besser geworden ist in den letzten Jahren, aber noch immer nicht einheitlich in Gesamteishockey Deutschland so funktioniert, geschlossen Sorge dafür tragen, dass zum einen die Dropout-Quote geringer wird und vor allem der Spieler das Vertrauen hat, aber gleichzeitig auch von uns die Ausbildung bekommt, ein wirklich guter Eishockeyspieler zu werden und im Idealfall wirklich den Glauben hat, professioneller Eishockeyspieler zu werden und vor allem unsere Clubs wiederum im Profibereich das hohe Gut im Nachwuchs erkennen und diese Spieler wirklich fördern und ihnen auch eine Chance geben, im Profibereich anzukommen, weil ich glaube, dass das wiederum auch mit Blick auf die Nationalmannschaft in den nächsten Jahren unheimlich interessant und wichtig sein kann. Und ich glaube, dass wir damit mit all diesen Punkten und mit einer gewissen Geschlossenheit selbstbewusst in den nächsten Jahren bei Weltmeisterschaften immer ein Halbfinale erreichen können und am Ende auch wirklich im Medaillenbereich uns niederschlagen. Aber dazu ist sicherlich weiterhin viel Anstrengung notwendig und hier hoffe ich, dass wir das gemeinsam mit den Clubs, mit den Verbänden, mit dem DEB, mit der DEL, mit der DEL2 und letztendlich mit den Kommunen, die unsere Arenen haben, wirklich so auch erreichen können.
Die DEL2 als Wegbereiter für WM-Medaillen, das hört sich sehr, sehr gut an. Das ist ein wunderbares Schlusswort. Das war Hart gecheckt, der UVB Star Wars Podcast, diesmal mit René Rudorisch, dem Geschäftsführer der DEL2. Alle Infos zu den Star Wars gibt es auch auf allen Kanälen von UVB Media. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Sehr gerne.
Ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Ja, hat es.
Und euch, liebe Eishockey-Freunde, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles Weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.